muss predigen und darf nicht zurückhalten.
Keine Sorge. Seid ihr bereit, tief in die Apostelgeschichte reinzuschauen? Ist noch ein bisschen Energie da, oder? Ihr habt euch ein sehr gutes Thema ausgesucht, heute hier zu sein. Alle wurden geheilt. So steht es in dem heutigen Abschnitt, den wir lesen werden. Alle wurden geheilt. Ist das nicht eine bemerkenswerte Aussage? Schön, wenn du die Predigt übrigens auch im Nachgang nochmal anschaust, gerade auf Spotify oder YouTube, freuen wir uns auch sehr. Stell dir mal vor, du bist der Manager von, ja, es ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber von der Allianz Arena. Du bist der Manager dort. Hat jetzt keinen Bezug dazu, dass Bayern gerade nicht so gut spielt. Einfach nur so mal fiktiv. Du bist der Manager, du machst das seit Jahren richtig gut. Also das Ding läuft, das ist eine Riesenarena. Du hast Woche für Woche ausverkaufte Stadien. Du hast gut investiert, mit die richtigen Spieler gekauft. Nochmal ein paar Sitzplätze aufgefrischt, ja. Alles tipptopp. Seit Jahren bildet der FC Bayern München ja die Stars aus. Ja, die Leute lieben das, da hinzukommen. Die sehen dann den Musiala und wie sie alle heißen. Und jetzt Kane, das ist ja Hammer. Und du freust dich. Du bist so glücklich über diese aktuelle Entwicklung in deiner Allianz Arena. Dann kommt so eine Anfrage von einem Lukas Heise. Das bin jetzt mal ich. Bin ja auch ich. Ich spiele hier tatsächlich in Oberreitnau in einem Fußballverein. TSV Oberreitnau. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, haltet euch fest. Ihr werdet von diesem Verein hören. TSV Oberreitnau fragt dich jetzt an, du, wie ist denn das? Können wir denn unter der Woche ab und zu mal ein paar kleine Spiele in der Allianz Arena bei dir machen? Sagst du ja. Na klar. Ne, bringt ein paar Euros rein. Du denkst dir nichts dabei. Und so lädst du den TSV Oberreitnau in deine Allianz Arena. Und die kommen immer mal wieder. Aber jetzt passiert was, womit du nicht gerechnet hast. Die Leute, die bei dir seit Jahren eine Dauerkarte gekauft haben, die kommen plötzlich nicht mehr zu den Spielen. Die gehen plötzlich rüber zum TSV Oberreitnau. Die kommen unter der Woche, Mittwochabend, gucken sich das Spiel an von diesen komischen Spielern, die keiner kennt. Und du fragst dich, was ist denn da los? Wo sind denn meine Fans hin? Es wird immer schlimmer. Plötzlich kommt die Presse auch nicht mehr am Sonntag, sondern die kommt zu den Spielen vom TSV Oberreitnau. Und du fragst dich, was passiert denn hier? Ich muss auf meine Finanzen aufpassen, meine Fans fallen alle weg. Was ist mit diesem Verein so komisch? Was haben die denn? Wieso nehmen die uns die ganze Aufmerksamkeit weg? Und du kriegst richtig Stress. Ne, was macht man, wenn man in der Firma in der Chefposition ist und etwas passiert, was dir nicht gefällt? Du gehst in die höhere Ebene. Du gehst da mal zur Polizei oder du suchst so nach einer kleinen Steuerhinterziehung oder nach irgendwas, womit du diesen Verein endlich platt machen kannst. Das kann doch nicht wahr sein. Der muss wieder raus aus der Allianz Arena. Du hast aber leider 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Diese Situation, genau so müssen wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt in diesen Bibeltext reinschauen. Denn es gab seit Jahren eine Allianz Arena. Die religiöse Oberschicht, die haben so ihr System aufgebaut, was funktioniert. Ja, mit den Tempeln, mit den regelmäßigen Besuchen, mit den Spenden. Es hat alles immer geklappt. Und dann kam dieser Jesus, diese kleine Bewegung der Apostel, der TSV Oberreitnau, der plötzlich angefangen hat, diesen Laden richtig aufzumischen. Es wäre ja kein Problem gewesen, wenn Petrus, Johannes, die Apostel, wenn die sich irgendwo draußen in Galiläa oder auf irgendeinem Dorf, wenn die da ihr Ding gemacht hätten, wäre ja wunderbar, können sie ja machen. Aber nee, die sind mitten in Jerusalem, haben die das gemacht. Mitten da im Hotspot in der Allianz Arena haben die angefangen, den Laden so richtig aufzumischen. Und genau da sind wir heute, an diesem Hotspot, denn wir lesen von den Aposteln, die sich treffen, an keinem geringeren Ort als in der Salomonhalle persönlich. Dort treffen sie sich, inmitten von den religiösen Führern, inmitten der Oberschicht, mittendrin im Geschehen geht es los. Das Reich Gottes breitet sich von dort aus, unaufhaltsam. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie verändert Gott eigentlich das Weltgeschehen? Wie hat Gott das gemacht, damals begonnen und heute? Wie führt er es weiter? Wie tut Gott wirken in der Gesellschaft? Und ich habe drei Elemente heute gemeinsam, die wir uns anschauen wollen. Drei Elemente, wie Gott in dieser Welt wirkt. Heute und damals. Lass uns gemeinsam mal aufschlagen, die Apostelgeschichte 5. Da geht es heute weiter. Genau wie ich eben erzählt habe, mitten in der quasi Allianz Arena stellen wir uns das mal bildlich vor, was da jetzt abgeht. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Hier erfüllt der Herr ein Wort. Die Jünger haben eine Vorhersage bekommen im Johannes 14. Da wurde gesagt, ihr werdet eines Tages noch größere Dinge tun als ich. Und so lesen wir tatsächlich, dass die Apostel an diesem Ort zusammengekommen sind, Petrus auch hier ein starker Wortführer, und alle wurden geheilt. Eine unfassbare Vorstellung. Stellt euch das mal vor, das würde jetzt hier mitten unter uns passieren, von ganz Lindau, Weißensberg, Rehlings bis hoch nach, was sagen wir denn, Ravensburg, kommen sie alle hier runter, weil hier werden Menschen geheilt. Geh mal nach München, geh mal nach Sachsen hoch, geh mal ganz Deutschland hoch, ja, die kommen alle hierher. Gott verändert das Weltgeschehen erstens durch deine persönliche Erlösung. So möchte ich mal anfangen. Er tut es in deiner persönlichen Erlösung. Sie haben sich also getroffen in der Salomonhalle, ein Ort, der eigentlich dafür bekannt war, dass dort Jesus abgelehnt wurde. Wir lesen im Johannesevangelium, dass die Feinde von Jesus ihn dort steinigen wollten. Jesus war dort in dieser Halle. Und ein paar Jahre vorher haben die Feinde dort versucht, ihn zu steinigen. Mitten an diesem Ort treffen sie sich nun. Es war ein gefährlicher Ort für Christen. Da waren die Hohepriester, die Gelehrten, die das nicht gut fanden, was dort gerade passiert. Dort sind Menschen vorbeigegangen an dieser Tempelanlage, die vielleicht sonst nie eine christliche Veranstaltung besucht hätten. Aber dort waren sie und genau dort fängt Gottes Macht an, sich auszubreiten. Genau dort an diesem Ort. Gott wirkt an Orten, wo du es nicht erwartest. Auch an solchen Orten, wo man es nicht erwartet hätte, da breitet es sich aus. Gott wirkt in deinem Leben, auch wenn du manchmal denkst, Gott wirkt nur hier in der Gemeinde. Nein, Gott möchte ganz persönlich in deinem Leben wirken und etwas wachsen lassen und etwas hervorbrechen. Gott, ich glaube daran, dass Gott im Lindau-Park wirken möchte. Ja, an einem Ort, wo man es nicht erwartet. Ich glaube daran, dass Gottes Wort sich in einem Fußballverein ausbreitet. In deiner Werkstatt, wo du jede Woche bist, an Orten, wo du es nicht erwartest, möchte sich Gottes Wort ausbreiten. Hätte menschliche Furcht die Christen regiert, dann wären sie wohl niemals dort zusammengekommen. Aber die Christen, sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst. Gott hat ihnen ihre Angst genommen. Und so konnten sie an diesem besonderen Ort Zeugnis geben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und Gott konnte wirken. Ausgerechnet Petrus wird hier beschrieben. Petrus. Die Menschen brachten also die Kranken, damit Petrus seinen Schatten auf sie fiel. Also Petrus hat in dieser Geschichte irgendwie eine Rolle. Jetzt einige von euch erinnern sich vielleicht an die Vergangenheit von Petrus. Es war jetzt hier vielleicht nicht der vorbildliche christliche Pastor, sondern Petrus hat ganz andere Sachen in seinem Leben mal gehabt. Petrus war ein gestrauchelter Jünger. Petrus hat geschworen, ich kenne diesen Jesus nicht. Als Petrus gefragt wurde, bist du gläubig? So, kennst du diesen Jesus? Hat Petrus gesagt, nein, diesen Jesus, den kenne ich nicht. Ja, mit Gemeinde, mit Jesus, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Keine Ahnung. Ja, vielleicht finden wir uns da manchmal wieder. Ja, wenn wir gefragt werden, ja, wo gehst du eigentlich sonntags hin? Oder wir sind auch gut da drin, manchmal so unseren Glauben zu verbergen, uns auch vielleicht manchmal zu schämen für unseren Glauben. Und doch steht in Psalm 145, der Herr erhält alle, die da fallen. Und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Oder wie wir auch vorhin das Bild gehört haben von Matze und Simon. Gott richtet wieder auf. Und so hat Gott in seiner Gnade auch Petrus vergeben. Er hat ihm persönliche Erlösung geschenkt. Er hat ihm vergeben, ihn wieder gepackt. Und nun kann Petrus, ist in der Lage, solche Dinge mit Gottes Kraft zu wirken in der Gesellschaft. wie viel mehr kann Gott in deinem Leben auch tun? Hey, vielleicht hast du Jesus nicht so verleugnet oder geschworen, du kennst Jesus nicht. Aber wir sind ja auch als Menschen manchmal ja zurückhaltend oder auch wirklich schlechte Menschen. Es ist einfach, über die anderen zu reden, die offensichtlich schlecht sind. Die klauen, die Steuerhinterziehung machen. Das ist einfach, aber lasst uns ehrlich sein, wir selbst sind auch sehr, sehr weit manchmal entfernt von Gott in unserem Leben gewesen. Aber Gott ist nichts unmöglich. Er kann dir vergeben. Er kann dich zu jemandem machen, der plötzlich anfängt, mutig das Evangelium zu verteilen an einem Ort, wo du Gott nicht erwarten würdest. Ganz ehrlich, es gäbe so viele Gründe auch für mich, dass ich nicht hier stehe. Ich bin ja jetzt nicht der beste Christ von allen oder so. Ich habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht, wo Menschen verletzt wurden, wo ich Dinge gemacht habe, wo ich genau weiß, dass sie Gott nicht gefallen. Und trotzdem bin ich dankbar, dass Gott in seiner Gnade mir vergibt, immer wieder. Und dass er mir Kraft gibt, Zeugnis zu geben in dieser Gesellschaft. Dieser Text soll eine Einladung sein für dich ganz persönlich, dich auf eine Reise zu machen wie Petrus, sich auf eine Reise zu begeben, und dann, glaube ich, können solche Dinge passieren, auch durch dich in der Gesellschaft. Also wir lesen, dass man diese junge Kirche irgendwie bewundert hat. Das Volk hatte eine gewisse Achtung vor denen. Das ist schon mal spannend. Sie haben gemerkt, das, was da passiert, mitten in der Allianz Arena, das ist nicht nur so ein Welpenzuchtverein oder so. Nee. Das ist schon irgendwie lebendige Kraft. Da passiert schon etwas Göttliches. Das haben sie gemerkt. Aber die Menschen blieben ferne. Das lesen wir in Vers 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Ja, und vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir so, ja, also du kannst es ja schön erzählen da vorne, aber ich habe doch noch einen gewissen Respekt, ein bisschen Abstand nehme ich von diesem ganzen Jesus-Kram dann doch noch, ja. Oder vielleicht auch Nachbarschaft und andere Leute. Ich habe mit so vielen Leuten in dieser Gegend schon gesprochen. Wenn sie fragen, wo ich so immer unterwegs bin, sage ich, ich bin in der FCG Lindau, die Kirche in Rehlings-Weißensberg. Das kennen alle. Alle kennen die Kirche hier in Rehlings-Weißensberg. Aber viele Menschen wagen es nicht, hierher zu kommen. Ja, sie haben einen gewissen Respekt davor. Was hält Menschen davon ab, Gott zu folgen? Was hält uns davon ab, diesem Jesus zuzuhören? Vielleicht war es eine gewisse Angst, denn kurz vorher, ihr erinnert euch, wenn ihr letzte Woche da wart, war die Geschichte von Hananias und Sapphira. Vielleicht haben das Leute mitbekommen und sie hatten Angst. Oh, das ist mir zu krass, was da passiert. Da vielleicht haben sie Angst gehabt, weil sie es nicht verstanden haben. Vielleicht hatten sie die Menschen auch Angst davor, mit diesen Christen in Verbindung gebracht zu werden, denn da waren ja auch die Hohepriester und die religiösen Gelehrten. Da wollte man keinen Ärger kriegen. Dann nehme ich doch lieber Abstand von diesem ganzen Getue dort. Vielleicht haben die Menschen aber auch gespürt, dass sie mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde, dass einfach die Liebe dort zu diesen Dingen, an denen ich so sehr hänge, dass die Liebe einfach zu groß ist, als das irgendwie zu diesem Jesus zu bringen. Meine eigene Liebe zum Geld, ja, das will ich nicht hergeben. Ich mache ja so gute Geschäfte mit diesem Betrug immer, das kann ich, da will ich lieber mit dem Christsein nichts zu tun haben. Vielleicht sind es auch Menschen, die einfach in Unversöhnlichkeit leben, die in Süchten leben und sich denken, nein, bevor das alles hochkommt, bleibe ich doch lieber bei mir, mit meinen Gedanken, bevor das alles irgendwie an die Oberfläche schwappt und ich das dann noch vor Jesus bringen muss. Aber ich will dir sagen, dass in dieser Bewegung, in dem, was Jesus begonnen hat, da kannst du ganz persönlich Heilung finden. Ich wünsche mir, dass wir das erleben dürfen, dass Menschen erkennen, dass sie einfach zu Jesus kommen dürfen und er sie annimmt. Wir lesen in dieser Geschichte, das ist auch spannend, hinzugetan wurden die, die glauben. Hinzugetan wurden die, die glauben. Da ging es nicht darum, wenn du getauft bist, dann bist du zugehörig. Wenn du den Zettel ausgefüllt hast, dann bist du zugehörig. Wenn du eine bestimmte Mutprobe gemacht hast, dann bist du zugehörig. Sondern die, die glauben, wurden hinzugetan. Und diesen Glauben hat alleine Gott gewirkt. Er hat sich den Menschen offenbart und ihm einen Einblick gegeben in das eigene Herz, in die eigene Herzenssituation. Und in Johannes 6 steht, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand kommt zu Gott, es sei denn, Gott zieht dich. Und vielleicht ist Es ist mein Wunsch, dass heute so ein Moment ist, wo du spürst, hey, Gott zieht mich. Dieser Jesus zieht mich hinein in diese neue Bewegung, wo ganz viel Heilung und wunderbare Dinge geschehen dürfen. Ich hatte letztens eine Fahrt mit einer jungen Dame im Auto. Ich fahre manchmal mit Blablacar und dann tue ich einfach irgendwelche zufälligen Menschen zu mir ins Auto setzen und die sind dann halt 2-3 Stunden mit dabei. Und diese junge Frau erzählte mir von einer Kirche in Leipzig. Ich selber kenne diese Kirche. Sie ist Journalistin. Ja, und sie hat dann angefangen, darüber über diese Missstände in dieser Kirche zu reden und wie schlimm das alles ist und was da alles passiert und da mit den Finanzen ist vielleicht ein bisschen ungünstig und dann haben die einen Café aufgemacht, ganz heimlich, die wollen die Menschen infizieren mit ihrem Glauben und sie hat nur geschimpft und geschimpft und alles so schlimm und ich saß daneben und so, ach, okay. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na warte mal, ich muss ja jetzt nicht erzählen, was sie irgendwie, ich muss nicht zustimmen, ich muss aber auch nicht mitreden. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht, ich habe Verständnis gezeigt und habe ich gesagt, weißt du, ich kann dir mal erzählen, wie ich erlebt habe, dass Gott wirkt in meinem Leben. Und dann habe ich ihr einfach 2-3 Geschichten erzählt, so einfach Zeugnis gegeben, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Und das hat so viel bewirkt, sie war wirklich plötzlich wie sprachlos, nicht weil ich so viel geredet habe. Ich habe immer wieder zwischendurch gefragt, hey, ist das zu viel, soll ich aufhören? Sie so, nein, das ist irgendwie voll abgefahren, voll spannend. Hey, das ist cool, wenn wir sowas erleben dürfen, wie Gott manchmal an so Orten wirkt und ganz persönlich Menschen begegnet, weil sein Zeugnis eben real wird. Also Gott hat Gott hat Petrus geholfen umzukehren, wie er dir auch helfen kann. Und jetzt geht's aber weiter. Gott verändert das Weltgeschehen nicht nur, indem er persönliche Erlösung schenkt, sondern wir lesen auch von Zeichen und Wundern. Der Text beschreibt eine Art von explosionsartigen Heilungen und Wundern, die hier geschehen. Wir kennen das von Jesus selbst. Im Lukas-Evangelium stand über Jesus geschrieben, er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Das wissen wir, dass Jesus es getan hat. Nun geschieht es auch hier. Diese Bewegung geht weiter und alle wurden geheilt. Alle. Jeder, der gebracht wurde, wurde geheilt. Und ich sehe die Sprachlosigkeit bei euch, die Fragezeichen. Alle wurden geheilt. Das sind Geschichten von körperlichen Heilungen, aber auch Geschichten von seelischen Heilungen. Die Psychologie möchte uns sagen, sie kann das, wir können das alles erklären. Das war nicht übernatürlich, sondern das kann man alles erklären. Die Menschen damals, es waren vielleicht auch sehr einfache Menschen, die haben sich eben versucht, die Geschehnisse übernatürlich zu erklären. Das hat schon alles seine Erklärung. Aber was diese Psychologie uns nicht erklären kann, ist, wie die frühe Kirche so explosionsartig sich ausbreiten konnte. Und wenn die Apostel so einfache Menschen waren, die in einer zivilisierten Gesellschaft unterwegs sind, wie kann es dann möglich sein, dass so explosionsartig eine zivilisierte Gesellschaft auseinanderfällt und dort Dinge aufbrechen, mit denen niemand gerechnet hat. Und genau das ist passiert. Man könnte sich die Frage stellen, warum passiert das dann heute nicht mehr in diesem Ausmaß? Warum erleben wir das heute nicht so, dass alle, die krank sind, einfach geheilt sind, sofort? Die Tatsache eines solchen historischen Unterschieds im Wirken vom Heiligen Geist, heute und damals, sie beweist für mich, dass die Kraft, von der wir hier lesen, dass sie nicht menschengemacht, sondern göttlich war. Es zeigt uns einfach nur, dass das, was dort geschehen ist, absolut göttlich gewesen ist. Das zeigt uns diese Geschichte. Gottes Geist ist in der Kontrolle eines anderen. Gottes Geist ist nicht durch unseren menschlichen Willensentschluss machbar oder planbar. Wir können es nicht in Gottesdiensten planen, dass Menschen geheilt werden. Wir können es aber auch nicht durch meditative Freiheit planen, dass Gottes Geist jetzt wirken muss. Und wenn ich jetzt still bin, dann wird er aber wirken. Und wenn ich alles plane, dann wird er aber wirken und heilen. So funktioniert das nicht. Gott hat in der Geschichte immer gleich gehandelt. Er hat immer souverän gehandelt und immer so nach seinem Ermessen. Genau das hat dieser Verfasser uns hier berichtet. Er berichtet, er wollte einem Freund mitteilen, dass die Gemeinde nicht keine menschliche Institution ist, sondern die Gemeinde ist eine kraftgewirkte Bewegung. Es ist nicht einfach nur ein Verein, sondern es ist eine mächtige Bewegung, die durch Gottes Geist sich ausbreitet. Ich weiß nicht, warum wir heute nicht mehr in diesem Ausmaß Heilungen und Wunder erleben, aber Gott hat eben immer so gehandelt und er tut es teilweise auch heute noch. Ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben wirklich Heilungen auch erleben dürfen, wie für Menschen gebetet wurde und die wurden einfach geheilt. Und wir dürfen auch, diese Geschichte ermutigt uns, sie macht uns nicht traurig und sie deprimiert uns nicht, sondern sie ermutigt uns, in Freiheit und Mut zu beten, wohl wissend, dass es nicht in meiner Hand liegt. Damals wie heute ziehen Wunder Menschen an. Es gab mal einen Heilungsprediger in Brasilien, João de Deus hieß er, Johannes von Gott. Ich habe ein paar Dokumentationen über ihn gesehen. Menschen sind aus ganz Brasilien zu ihm gepilgert, weil dort geschieht Heilung. Und oft ist genau das unser Problem. Menschen suchen Heilung. Sie wollen oft sogar Jesus benutzen, um Heilung zu bekommen. Aber es ist der falsche Ansatz. Es funktioniert nicht. Wir können Jesus nicht benutzen, nur um gesund zu werden. Und dieser Heilungsprediger, er hat auf ganz mysteriöse Art und Weise Menschen gepilgert ohne Ende zu ihm. Und es wirkte schön, es wirkte toll, Menschen wirkten gesund. Aber das Ende der Geschichte ist, dass dieser Mann im Gefängnis sitzt wegen sexuellem Missbrauch. Und viele Dinge sind sehr falsch gelaufen. Also es ist nicht mal jemand, der gläubig unterwegs ist, sondern es soll einfach uns zeigen, Menschen suchen Heilung. Aber such nicht die Heilung, such Jesus. Such nach Jesus und er wird in deinem Leben Dinge verändern. Natürlich sind wir gefragt, unsere menschliche Kontrolle abzugeben. Wir merken ja jetzt, wir können den Geist Gottes nicht kontrollieren. Wir müssen Kontrolle abgeben. Eine Welt, in der immer alles geplant, durchstrukturiert ist, es ist genau klar, wann wir Menschen was zu tun haben und wann nicht. Aber was passiert, wenn du einfach mal die Kontrolle abgibst, wenn du diesem Jesus mal eine Chance gibst, in deinem Leben zu wirken? Ich möchte noch auf den dritten und letzten Punkt eingehen. Gott verändert das Weltgeschehen durch deinen Schatten. Oh wow, dein Schatten. Na gut, ich kann es nicht anders drehen. Durch deinen Schatten. Durch deinen Schatten. Ich habe uns hier was mitgebracht, um mal einen künstlichen Schatten zu kreieren. Eine wunderschöne Lampe. Wir machen sie mal an. Ich hoffe, ich drehe sie zu mir so. Man kam also und man legte Kranke auf die Straße. Man brachte die Menschen dorthin in der Hoffnung, dass der Schatten von Petrus auf sie fallen möge. Der Text sagt nicht, dass der Schatten die Menschen geheilt hat. Der Text sagt nur, dass der Einfluss von Petrus so groß war. Dieser Mann hatte so einen Einfluss in der Gesellschaft und die Apostel, dass die Menschen gesagt haben, bei dem passiert was. Wir müssen die Menschen zu diesem Petrus bringen. Denn er hat so einen Einfluss gehabt, sie wollten, dass sein Schatten auf ihn fallen möge. Normalerweise ist der Schatten bedeutungslos. Ja, die Sonne scheint, wir haben einen Schatten, gut, seht ihr meinen Schatten? Na, ein bisschen, ist nicht ganz so stark. Normalerweise hat ein Schatten keine Bedeutung. Aber der geistliche Schatten, den wir in dieser Welt hinterlassen, der hat eine Bedeutung. Der ist real. Jeder von euch wirft einen Schatten, auch jetzt gerade. Jeder von euch hat einen Einfluss. Wir sind alle verbunden mit unseren Nachbarn, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit Menschen, denen wir begegnet sind. Wir sind wie durch unsichtbare Fäden mit diesen Menschen in dieser Welt connected und verbunden. Du kannst dir sicher sein, dass du das Leben der Menschen in deinem Umfeld beeinflusst. Jeden Tag. Mit denen, die du sagst, mit denen, die du tust. Du beeinflusst Menschen in deinem Umfeld. Du kannst zu Beginn auch nicht verhindern, dass du mit deinen Handlungen Menschen beeinflusst. Ebenso wenig, wie du verhindern kannst, dass dein Schatten du kannst auch deinen Schatten ja nicht kontrollieren. Und wer wir sind, das zeigt sich ganz unverblümt nach außen. Du kannst dich nicht verstecken. Mit negativen Gedanken, mit manchmal Dingen, an denen wir klammern und wo wir denken, ach, das behalte ich für mich, das kriege ich schon irgendwann wieder hin. Nein, es zeigt sich. Wer du bist, es zeigt sich nach außen. Da kannst du dir ganz sicher sein. Du kannst nichts verborgen halten vor den Menschen in deinem Umfeld. Menschen nehmen dich wahr, so wie du bist. Ein Schatten entsteht geräuschlos. Er ist stillschweigend. Und er kann eben sehr prägend sein. Ein Prediger, John Wesley, hat mal gesagt, ich lernte von meiner Mutter, mehr über das Christentum als von allen Theologen in England. Ja, also eine Mutter hat einen großen Schatten. Du als Mutter hast einen sehr, sehr großen Einfluss und einen sehr, sehr bedeutenden Schatten. Da können die Theologen noch alles erzählen. Wenn du als Mutter nicht deine Werte lebst und klar bist, dann wird das nicht funktionieren. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen ernüchternd, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch ein bisschen beobachtet wird. Ja, Menschen schauen dich an, dein Sohn sagt zu dir, ach so ist also ein christlicher Vater, ah ja. Deine Tochter schaut dich an und sagt, aha, ach so ist eine christliche Mutter, interessant. Deine Schüler schauen dich an und sagen, ah, du bist eine christliche Lehrerin, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du dich verhältst. Oder deine Lehrer schauen dich an, na gut, Schüler haben wir jetzt nicht mehr so viele hier, aber deine Lehrer schauen dich an und sagen, aha, vorbildlich oder nicht vorbildlich, christlich bist du, aha. Und natürlich auch unsere Nachbarn, die oft wissen, ach, die sind Sonntag früh wieder weg und aha, die haben ihren Rasen gemäht oder nicht gemäht, ach, so sind Christen, ne? Interessant. Menschen beobachten dein Berufsleben, deine familiäre Situation, aber Menschen beobachten, deine Familie beobachtet auch dein Gebetsleben. Sie beobachten, wie gehst du mit dem Glauben um. Dein Partner beobachtet dich, wie gehst du mit deinem Glauben um. Das hat einen Einfluss auf das Umfeld. Was ist denn ein guter und schöner Schatten? Was ist denn ein Schatten, der wohltuend ist? Ich glaube, das sind Menschen, wie sie auch uns in den Früchten des Geistes beschrieben werden aus dem Galaterbrief. Menschen, die freundlich sind, wo kein Geschwätz ist, wo kein Tratsch ist, wo man Dinge anvertrauen kann, weil man weiß, es ist gut aufgehoben. Wo Kritik in einem guten Rahmen und liebevoll stattfindet. Wo in stiller Demut jemand seine Arbeit tut. Dort, wo jemand ein Leben führt in Liebe und Frieden. Das wirft einen sehr wohltuenden Schatten auf die Menschen. Jetzt ist natürlich unsere Frage, die ich zum Abschluss noch stellen möchte. Wie kann ich denn diesen guten Einfluss ausüben? Wie kann ich denn einen so guten Schatten werfen? Es ist so schwer. Es ist so schwer. Wie kann ich so jemand sein wie Petrus, der in der Gesellschaft einen Unterschied macht, wo Menschen sagen, bei dem oder der passiert etwas, da wirkt ja ein Gott, da wirkt eine göttliche Kraft, da will ich sein, da will ich meine kranke Tochter mitbringen, damit du für mich betest. Das ist doch der Hammer, wenn du so einen Einfluss in dieser Gesellschaft haben könntest und den hast du, wenn wir folgende Dinge einfach beachten. Unser Schatten ist abhängig von unserer Haltung und von der Form. Also je nachdem, ob ich mich im Schatten befinde oder nicht, werfe ich einen Schatten. Ich kann mich diesem Schatten zuwenden, ich kann aber auch von dem Schatten weggehen. Und ich denke, dass wir heraus... Bitte? Ich kann vom Licht weggehen, ja, genau, vom Licht weggehen. Es geht um Folgendes. Jesus Christus ist unser Licht. Jesus Christus ist das Licht dieser Welt. Und wir dürfen uns einfach zu ihm hinwenden. Wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir unseren eigenen Schatten nicht. Er ist einfach hinter uns. Unser Schatten ist da. Ich kann ihn nicht mehr kontrollieren, aber ich habe Vertrauen, weil ich auf Jesus schaue. Ich bin auf ihn ausgerichtet und ich schaue ihm an. Und dann passiert Folgendes. Wenn unsere Haltung ihm gegenüber richtig ist, wenn wir einfach im Gehorsam ein Leben führen, was auf ihn ausgerichtet ist, wenn wir seinem Willen gehorchen, dann kannst du dir sicher sein, dass du einen wohltuenden Schatten werfen wirst. Aber du musst eins tun. Du musst dich ihm zuwenden. Du musst auf ihn schauen. Und du musst auch dabei bleiben, auch dich zu hinterfragen. Hey, wo habe ich einen Bereich, wo Jesus mal reinkommen darf? Wo habe ich Eigenschaften, wo ich mir wünsche, dass es endlich mal aufbricht? Schau auf ihn und du kannst ein Leben führen, was segensreich ist in deinem Umfeld. Das möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Du bist ein Kind des Lichts und du darfst Jesus anschauen, du darfst in die Sonne blicken und einen wohltuenden Schatten werfen. Und du wirst noch braun dabei, ist doch der Hammer. Erst vor Gottes Angesicht am Ende werden wir wissen, was unser stiller und was unser starker Einfluss bei anderen Menschen ausrichten durfte. Es gibt manchen Einfluss, da wirst du nicht wissen, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber am Ende, ganz am Ende, wenn wir mal bei Jesus sind, dann werden wir wissen, was unser stiller und unser lauter Einfluss in dieser Welt bewirkt hat. Lass uns zusammen nochmal aufstehen, ich möchte beten und dann werden wir noch ein Abschlusslied zusammen singen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach für deine Botschaft heute Morgen. Danke, dass du ein Reich begonnen hast, was Unfassbares gewirkt hat in dieser Welt. Danke, dass bei dir nichts unmöglich ist, dass wir wissen dürfen, dein Geist, mit dir ist nichts unmöglich, Herr, da sind sogar Heilungen möglich, da können Dinge in unserem Leben verändert werden. Und ich möchte einfach für zwei Sachen bitten heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass jemand, der dich noch nicht kennt, der dich noch nicht angenommen hat, Herr, der vielleicht auf einem anderen Weg ist, der vielleicht sich nicht wagt, dieser christlichen Bewegung anzuschließen, dass du heute Morgen da einfach ja eine Begegnung schenkst, dass du im Herzen sprichst und dass diese Person merken darf, du bist da und du möchtest Veränderung schenken. Und ich will auch für jeden bitten, Herr, dass du uns hilfst, einen guten, gesunden Schatten, einen gesunden Einfluss in dieser Welt zu hinterlassen. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, mutig zu sein in dieser Gesellschaft. Herr, dass wir mutig sind, für Menschen zu beten und dass wir ein wohltuendes, gutes, gesundes Leben führen können. Hilf uns dabei, Herr, mach uns stark in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit. Hilf uns, Herr, gib uns Weisheit und hilf uns, dass wir auf dich ausgerichtet sind, dass wir dich suchen in unserem Alltag. Amen.